für die Einladung, für die Möglichkeit, dass wir wieder mal bei euch sein können. Es ist toll, es sind schon wieder, glaube ich, 2 Jahre her, dass wir hier waren. Und es ist immer wieder schön, da zu sein. Wir sind jetzt wieder für 3 Monate ungefähr hier unterwegs in Deutschland, besuchen die Gemeinden. Ihr seid ungefähr die 3. Gemeinde, die wir jetzt besuchen, seitdem wir hier sind. Wir haben auch Grüße aus Portugal von unserem, also von dem Pastor, mit dem wir zusammenarbeiten, den Dinisch. Wir lassen alle Gemeinden grüßen und auch euch herzlich. Und es ist immer wieder schön, da zu sein. Ich bedanke mich auch für eure Unterstützung, für alles, was hier und eure Gebete. Die sind sehr wichtig für uns, auch in unserem Dienst und mit das allen, was wir machen. Und wir merken immer wieder, dass Leute hinter uns sind und beten. Nicht nur die, die wir kennen und intim sind, sondern wir wissen, weit sind es verbreitet, dass Menschen für uns beten. Und immer wieder wissen wir, dass die Unterstützung wichtig ist, finanziell und alles andere. Aber auch Gebet ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, über alles ist das das Wichtigste, damit wir dann auch die Kraft vom Herrn haben, dann weiterzugehen. Und es ist manchmal ja nicht so einfach, wie manchmal so denkt, oh Missionar, Hippie, ne? Aber es sind so auch Probleme dahinter und auch Phasen, wo wir dann so ein bisschen down sind. Und deswegen ist es immer wichtig, wenn wir merken, es sind Leute da, die beten für an. Wir haben jetzt noch, ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich noch mal ein bisschen was, ich weiß nicht, vielleicht sind auch welche da, die uns gar nicht kennen und uns noch nie gesehen haben. Und das ist so, also wir sind Missionare in Portugal seit 22 Jahren sind wir in dem Land. Wir haben vor 18 Jahren, haben wir dann, also 18 Jahre lang haben wir Gemeinde Neugründung gemacht im Landesinnere. Und da waren wir 18 Jahre lang, wir haben ungefähr 5 Gemeinden gegründet. Und nach 18 Jahren haben wir gespürt, wir machen jetzt ein was Neues und sind vor 4 Jahren nach Lissabon gekommen und da haben wir ein neues Projekt gestartet und da wird Carsten noch ein bisschen was erzählen dafür. Und das ist dann so, was wir haben 2 Kinder, die sind schon aus dem Haus, wir haben eine Enkeltochter und ja, wir freuen uns. Also unsere Tochter, die mit unserem Schwiegersohn, die sind in Portugal geblieben, unser Sohn hat Abitur in Portugal gemacht, ist in Hamburg und hat da studiert und jetzt ist er da schon fast 7 Jahre. Und es ist aber schön, unsere Tochter und unser Schwiegersohn sind mit in diesem Projekt mit involviert und wir freuen uns so dann auch weiterzugehen. Wir haben einen kleinen Film mitgebracht und den können wir jetzt gleich sehen und dann erzähle ich nochmal was dazu. Ja, nur ganz kurz.
Escolha ist aus einer persönlichen Unzufriedenheit, einem Wunsch entstanden, etwas Bedeutsames zu tun, das im künstlerischen Zusammenhang nützlich sein könnte. Auf der Suche nach einem Ort, von dem ich tief im Innern wusste, dass es ihn gab, bin ich im Herzen Lissabons fündig geworden. Dieser Ort ist heute zu unserem Hauptsitz geworden. Im Jahr 2015 haben wir den Verein Escolha, eine Mission für die Stadt, offiziell gegründet. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon ein kreatives Team, das die Werte des Vereins gemeinsam aufbaut.
Escolhas Produções wurde als Traum ins Leben gerufen, um das Bedürfnis, mit audiovisuellen Medien zu arbeiten, zu stillen und die Projekte von Escolhas Cidade nicht nur im finanziellen Bereich zu unterstützen. 2019 stehen wir vor vielen Herausforderungen. Meiner Meinung nach ist es die größte Herausforderung, dass sich Escolhas Productions etabliert und finanziell in der Lage ist, die Projekte, die wir im Jahr 2019 realisieren wollen, mit eigenen Mitteln zu verwirklichen. Für dieses Jahr plant Escolhas Productions verschiedene Projekte wie Musikproduktion, Live-Sessions und Audio- und Videoaufnahmen.
Unsere Vision, unser Ziel ist es, dass wir für unsere Kreativität, unsere Umschwünge und unseren sozialen Einsatz bekannt werden. Wir wollen die Barriere der Vorurteile überwinden und glauben, dass jeder zu etwas fähig ist. In jedem Menschen existiert eine angeborene Kreativität.
Ein wichtiger Aspekt, ein Bereich von Scholia Cidade ist das Arbeiten unter den verschiedenen Kulturen, was eigentlich ganz normal zur portugiesischen Kultur und zur portugiesischen Gesellschaft dazugehört. So tragen wir dazu bei, dass in unserem Bereich, in dem über 90 verschiedene Nationen leben, Menschen aus diesen verschiedenen Ländern integriert werden und so einfach auch da abgeholt werden, wo sie stehen. So tragen wir dazu bei, dass sich Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen in Portugal integrieren können. Die Ergebnisse sind folgende. Wir helfen mit, um Arbeitsplätze zu schaffen. Wir sind dabei, mitzuarbeiten, um eine Applikation zu kreieren, die dann eben den Leuten hilft, verschiedene Plätze, wichtige Plätze in Lissabon zu finden. Und wir sind dabei, an einem kulturellen Projekt mitzuarbeiten, das verschiedenen Künstlern die Möglichkeit gibt, an der U-Bahn, die hier an unserer Straße langläuft, sich zu präsentieren und so auch die kulturellen Möglichkeiten dann zu dynamisieren. Für uns ist es ein Vorrecht, dass wir gerade Menschen aus verschiedenen Ländern und Nationen mithelfen dürfen, sich in Portugal zu integrieren. Und so tragen wir dazu bei, dass die kulturelle Vielfalt in Portugal noch größer wird und die Menschen hier wirklich ein Zuhause finden. Scholia Cidade hat eine Gruppe von Nepalesen begleitet und sie haben so in unseren Räumlichkeiten ein neues Heim und eine Möglichkeit gefunden, sich zu versammeln. Es sind hauptsächlich Leute, die ihr Land verlassen mussten, Flüchtlinge, die alles hinter sich gelassen haben, aus Angst um ihr Leben. Und so spüren wir immer wieder, dass sie sehr dankbar sind und freuen sich darüber, dass wir ihnen die Möglichkeit geschaffen haben, sich zu versammeln und wir auch ihnen geholfen haben, sich in Portugal zu integrieren. Wir sind hier im Espaço Escolhas. Ein Raum, der den verschiedenen Gruppen in Lissabon dient, wo wir auch unseren Musikunterricht haben und sich andere Gruppen treffen, um Workshops und andere Aktivitäten durchzuführen. Dieser Raum hat in der Vergangenheit verschiedene Umbauten mitgemacht. Und diese Umbauten waren nur möglich, weil uns unsere Freunde und Partner so fleißig unterstützt haben.
Wir arbeiten in drei großen Bereichen, in der School of Arts mit Workshops und Schulungen und in der Stadtmission. In der School of Arts knüpfen wir den ersten Kontakt mit dem Einzelnen. Wir arbeiten mit den entdeckten Gaben und Talenten, die oft durch die mangelnde Unterstützung in unserer Gesellschaft verborgen sind oder unterdrückt werden. Unser Schulungs- und Aufbauzentrum ist der nächste Schritt in unserer Einrichtung. Wir fördern in verschiedenen Stufen durch Workshops und Seminare in den Bereichen Multimedia, Audio und Musik. Die Stadtmission ist eine praktische Möglichkeit, die Talente in der Stadt vorzuzeigen. Ich glaube fest daran, wenn eine Verbindung zwischen der Ausübung und der Darbietung stattfindet, dass die Künstler und die Allgemeinheit in einem Prozess, der niemanden diskriminiert, gemeinsam wachsen. Die Zukunft hängt von uns ab, was wir wollen und was wir investieren. Auch die Art und Weise, wie wir unsere jungen Leute und unsere Kinder unterrichten. Deshalb entwickeln wir in einem der größten Stadtteile in Lissabon ein Projekt in Verbindung mit der Kommune. Wir glauben, dass es möglich ist, auf diese Art von Förderung und vor allem auf Prävention zu setzen. Unsere Mission ist auch Ihre Mission. Begleiten Sie uns.
Ja, da habt ihr ein bisschen was mitgekriegt. Das sind unsere Partner oder mit denen wir zusammenarbeiten, unser Team. So einige davon. Der eine in der, der erste, also der, das ist auch unser Schwiegersohn dabei. Und es ist so, wir. Ich wollte noch dazu erzählen, also es ist ja so, dass wir da die Musikarbeit machen oder diese Musikschule mit haben. Und dazu ist es so, dass wir diesen neuen Projekt aufmachen, also in diesem Stadtteil, das jetzt zum Schluss berichtet worden ist. Das ist dann eben Stadtteil, der heißt Marvila, das ist sozial, also sehr schwierig. Und da sind auch Kinder, die wirklich Hilfe brauchen. Auch die Eltern brauchen Hilfe, aber besonders die Kinder. Und wir haben, bevor wir gekommen sind, also vor 4 Wochen, vor 3 Wochen ungefähr, ein Rockcamp gemacht in der Woche, wo wir gekommen sind. Das nennen wir Rockcamp, das sind so 3, also 4 Tage, die wir dann Kinder bringen und sie kommen und können dann so ein Instrument oder so hineinschnuppern, in den also dass sie dann gucken, was sie gerne spielen wollten oder so. Und da haben wir das dann auch gemacht. Und die Kinder sind gekommen, sie haben normalerweise, viele von ihnen, auch noch nie ein Instrument benutzt. Aber diese Kinder können kommen und da so ein bisschen reinschnuppern. Und diese Kinder, die normalerweise von ihrer Familie nicht so angenommen sind oder die Kinder dann nicht diese Liebe bekommen, die sie eigentlich brauchten, kriegen da also Liebe. Also die Lehrer, die da sind, und das Team, das wir haben, geht diesen Kindern entgegen. Und es ist so wichtig für diese Kinder zu spüren, dass da Menschen sind, die Liebe geben können. Zuerst sieht es gar nicht so aus, wie ob das so christlich ist. Das ist jetzt Instrumente lernen und dann bilden sie nur kleine Bands und dann am 4. Tag können sie das präsentieren. Und das ist dann schon so ein bisschen missionarisch, indem wir dann auch verlangen oder bitten, was die Eltern kommen, um dann die Kinder zu sehen, was sie dann in diesen 4 Tagen gelernt haben. Und das klappt, dass die Eltern kommen. Manche von ihnen wissen von nichts von Jesus und gar nichts und sie kommen auch, um ihre Kinder zu sehen. Und andere mühen sich dann zu kommen, weil wir dann so fragen, na kommt mal und so, weil die Interesse nicht so ganz da ist. Ne? Wie ich sagte, diese Kinder sind nicht so von der Familie angenommen. Und ich habe dann so ein Zeugnis von so ein kleines Mädchen, die mich dann in dieser Woche oder in diesen Tagen mich so bewegt haben. Eigentlich sind alle, haben ihre Schwere. Aber dieses Kind ist so von den Eltern gar nicht so angenommen, dass sie ringt, um Liebe zu bekommen. Und der Vater ist drogenabhängig und die Mutter ja schwierig mit vielen Kindern und alleingelassen. Und es war so, dass dieses Mädchen gekommen ist und sie sah sehr fröhlich aus mit den anderen Kindern zusammen und sie konnte spielen. Und man merkte, dass dieses Kind immer so anhänglich war. Sie suchte nach Liebe, sie suchte nach Geborgenheit, nach Bestätigung. Und so am 2. Tag, wo sie wusste, ja, irgendwann so ist es dran, dass die Eltern kommen, um zu gucken, kam sie dann immer bei uns dann manchmal so in die Küche und sagte, Mensch, könnt ihr nicht mal gucken, dass mein Papa kommt oder meine Mutter? Ich würde so gerne zeigen, was ich kann. Und dann haben wir immer gesagt, ja, wir glauben schon, dass sie kommen. Aber dann haben wir dieses Kind gesehen. Erstmal war sie fröhlich und dann hat sie dann plötzlich in der Ecke ganz alleine gesessen und hat immer wieder geweint. Und dann kam sie wieder und dann wieder in die Ecke und hat geweint. Und dann haben wir immer gedacht, Mensch, was für ein Verlangen da war, obwohl sie nicht von der oder von ihren Eltern geliebt worden ist oder diese Liebe auch gar nicht gespürt oder spürt. Hat sie trotzdem verlangt, den Eltern irgendwas zu beweisen. Und das hat mein Herz so getroffen, weil eigentlich ist es normal, dass wir als Eltern unsere Kinder ja alles geben oder auch Liebe, besonders Liebe geben. Und das hat einen so verletzt. Und dieses Kind, wir haben es dann geschafft, dass wenigstens der Vater kam, aber er kam so ein bisschen vollgedröhnt und saß da von unten und das Kind hat sich so gefreut. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr dieses Kind sich gefreut hat, allein nur zu sehen, dass der Vater da war, um zu sehen und dass sie es zeigen konnte, Mensch, ich kann was, guckt mal. Für sie war es dann gar nicht mehr wichtig, was sie da gespielt hat oder was sie in den Tagen gelernt hat, sondern es war wichtig, dass ihr Vater sie anguckte. Und da merken wir, dass diese Kinder, die da in diesem Gebiet und auch die Eltern brauchen die Hilfe, aber wir können die Eltern erreichen durch diese Kinder. Und so ist es so, dass dieses Kind dann gemerkt hat, es war da was. Die hat dann so gesagt zu einer Freundin, weißt du was, die könnte meine Mutter sein, das könnte meine Tante sein, das meine Schwester, so an den Geschwistern, die sie gesehen hat. Weißt du, die habe ich nicht, ich habe das nicht. Und da haben wir gemerkt, die Liebe, die wir geben, das ist eine Familie, das ist die Geborgenheit, die diese Kinder brauchen. Und in diesem Gebiet, wo wir jetzt hineinwirken wollen und dieses Neue aufmachen wollen, diese Kinder zu erreichen, wollen wir durch die Kinder dann auch die Eltern erreichen und diese schwierigen Familien dann Jesus beizubringen, dass Jesus in ihren Herzen reinkommt, dass diese Kinder wieder lernen, Liebe von ihrer Familie zu bekommen. Und das ist wichtig, betet dafür. Das wollen wir jetzt wahrscheinlich ab September erst anfangen, wenn wir wiederkommen. Und diesem neuen Projekt, das ist sehr, sehr wichtig und besonders für diese Kinder, die so in meinem Herzen sind, die wirklich die Liebe so richtig brennt in ihren Herzen dann und die wirklich die Liebe Gottes spüren durch uns. Danke, und jetzt kommt der Carsten und erzählt dann nochmal was.
Ja, auch ich grüße euch. Ich habe euch heute einiges mitgebracht. Ihr seht schon, dass ich hier ein Stück Kork in der Hand habe. Aber dazu werde ich nachher noch mal einiges sagen. Ja, auf meiner Uhr ist es erst 10 Uhr, da haben wir ja noch Zeit, oder? Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr mitgebracht habt, aber auch ich möchte mich noch mal für die herzliche Aufnahme und auch die Grüße bedanken. Wie Katharina schon gesagt hat, wir haben Grüße aus Portugal mitgebracht und sind froh, dass wir heute Morgen mal wieder hier sein dürfen. Nur kurz noch was zu unserem Infotisch. Ihr dürft uns nachher gerne überrennen und auch mit Fragen löchern. Wir haben einiges mitgebracht, das ihr auch gerne mitnehmen könnt. Wir haben auch eine Karte mit, die ihr uns auch gerne hinterher ausgefüllt wieder abgeben könnt, wenn jemand Interesse hat, auch regelmäßig Informationen über die Arbeit aus Portugal zu bekommen, sei es per Mail oder sei es auch teilweise per WhatsApp oder über Facebook, sodass, wenn dir das recht ist, du uns deine Daten übermitteln kannst. Wir werden die dann auch vertraulich behandeln, so wie das heutzutage üblich ist. Und deshalb auch diese Antwortkarte, die dann ausgefüllt werden kann. Es geht natürlich auch darum, dass jemand für uns betet, dass wir ein Heer von Betern hinter uns haben. Das kann man uns auf dieser Karte auch signalisieren. So wie auch, wenn jemand die Arbeit durch eine einmalige Spende oder vielleicht auch regelmäßig unterstützen will. Und es kommt oft nicht darauf an, dass wir, sagen wir in Anführungsstrichen, viel geben, aber dass wir das tun, was Gott uns aufs Herz legt und dadurch auch jemandem wie dieser Beatrice, diesem Mädchen, ein Lächeln schenken. Denn Gott baut sein Reich auch in der heutigen Zeit auf vielfältige Weise und er baut sein Reich und seine Gemeinde in Lissabon auch durch die Gemeinde in Schwerin. Das ist nochmal auch wichtig, dass ich das sage, und das kommt auch wirklich von Herzen, denn wir sind euch wirklich dankbar für die langjährige und kontinuierliche Unterstützung, die uns auch hilft, unseren Dienst dort so weiter tun zu dürfen. Ja, macht einfach davon Gebrauch. Wir haben auch eine CD mitgebracht, die wir in dem Studio, das ihr gesehen habt, aufgenommen haben auf einer der letzten Lobpreiskonferenzen in der Gemeinde in Lissabon. Und da war auch unser Schwiegersohn federführend, der Eliseo, den ihr auch gesehen habt, als Produktionsleiter und Musiker. Er ist eigentlich der Art Director in der Musikschule und wir sind mehr so für den praktischen und administrativen Bereich zuständig. Alles, was mit Computern, Multimedia zu tun hat, das ist dann mehr so unser Part. Ja, Gott ist gut. Amen. Es ist eine schöne Zeit heute Morgen hier, auch eine super Atmosphäre, und wir waren froh, dass wir schon gestern ankommen durften. Dadurch, dass wir eine Stunde weniger geschlafen haben, sind wir sehr gut bei Krömers aufgenommen worden und bedanken uns auch noch einmal, auch im Namen meiner Frau, für die tolle Aufnahme, den guten Abend, den wir miteinander verbracht haben, und auch die Versorgung und die Ruhe, die wir in ihrem Haus genießen durften. Ja, man kommt viel rum und es ist immer schön, auch wieder Freunde zu treffen. Ich möchte uns heute Morgen ein Wort teilen und ein Wort lesen aus Johannes 8, den 12. Vers, und dann noch ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube, wir sind heute Morgen hier, weil wir damit rechnen, dass Jesus heute Morgen hier ist, dass er uns heute Morgen auch wieder neu begegnet. Und Jesus ist ja jemand, der den Menschen in den unterschiedlichsten Situationen und manchmal zu den unmöglichsten Gelegenheiten begegnet ist. Aber Jesus hat die Begegnung gesucht. Manchmal hat die Begegnung auch zu Konfrontationen geführt. Manchmal hat die Begegnung zur Überführung von Sünde und Schuld geführt, aber vielerorts hat die Begegnung mit Jesus auch dazu geführt, dass Menschen befreit und in ein neues Leben hineingeführt wurden. In Johannes 8, Vers 12 heißt es, und das sind Worte, die Jesus über sich selbst gesagt hat, dass er das Licht der Welt ist. Er hat selbst gesagt, wer mir folgt oder mir nachfolgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht der Welt. Es ist ein Ausspruch, den Jesus später dann nochmal wiederholt hat, indem er zu seinen Jüngern gesagt hat, nicht nur ich bin das Licht der Welt, sondern auch ihr seid das Licht der Welt. Und auch ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, das, was Jesus eigentlich war, hat er auch auf seine Jünger übertragen. Und hier in diesem Vers lesen wir etwas über seine Mission und das, was im Leben seiner Nachfolger passieren kann. Es ist interessant, dass er diesen Ausspruch nach einer Begebenheit mit einer Ehebrecherin gehalten hat. Und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass in diesem Abschnitt in Johannes 8 ab dem ersten Vers eine Frau zu Jesus gebracht wurde, die angeblich beim Ehebruch erwischt worden war. Sie wurde in die Mitte der Volksmenge gestellt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben sie angeklagt. Und Jesus, was hat er gemacht? Er hat angefangen, im Sand zu schreiben. Er hat nicht auf ihre Anklagen, auf das, was sie vorgebracht haben, reagiert, außer dass er im Sand gemalt hat. Und später hat er dann, nachdem er sich wieder erhoben hat, einfach eine Frage in den Raum gestellt, indem er sagte, wer aber unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jeder, der um diese Frau herumstand und sie angeklagt hatte, sie ausgebuht hatte, musste eingestehen, dass auch er Sünde in seinem Leben hatte. Und so ist jeder nach und nach von diesem Platz weggegangen und am Ende war Jesus mit dieser Frau alleine. Es war eigentlich eine ungerechte Situation und wir wissen, dass es viel Ungerechtigkeit in dieser Welt gibt. Manche Dinge, die in unserem Leben passieren, haben wir vielleicht selbst verschuldet. Andere passieren, weil andere etwas verschuldet haben, wir mit reingezogen werden. Es heißt auch in der Bibel, dass in den letzten Tagen die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, weil die Liebe in vielen erkaltet. Wir leben oft oder erleben Situationen, die uns nicht gut tun. Und genauso geschah es auch hier mit dieser Frau. Sie wurde ungerecht behandelt, sie wurde angeklagt. Jeder wollte, dass dem Gesetz Genüge getan würde. Und keiner dachte daran, dass dieser Frau auch vergeben werden konnte. Als Jesus am Ende mit dieser Frau alleine war, fragte er sie, ja, wo sind denn nun deine Ankläger? Und dann sagte die Frau, ja, sie sind alle einer nach dem anderen fortgegangen. Und dann sagte Jesus zu ihr, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber sündige hinfort nicht mehr. Jesus hat sie freigesprochen, weil er sie natürlich auch kannte und wusste, was in ihrem Innersten passierte. Und nach dieser Begebenheit hat er diesen Spruch in den Raum gestellt. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, der wird nicht im Dunkeln wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Heute Morgen sind wir hier in Jesu Gegenwart. Er ist hier. Sein Licht ist hier, nicht nur symbolisch, sondern wir glauben, dass er hier ist und er hat auch uns zu denjenigen gemacht, die das Licht in die Welt hinaustragen dürfen. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, was du für Situationen mitgebracht hast, aber wir dürfen auf jeden Fall rausgehen, wenn wir diesen Raum verlassen, dürfen wir auf eine andere Art rausgehen, wie wir reingekommen sind. Denn auch du darfst in Jesu Gegenwart hineintreten, auch du darfst eine Begegnung mit Jesus haben, auch du darfst dich frei fühlen, zu Jesus zu kommen und diese Vergebung, diese Gnade in Anspruch nehmen. So wie diese Frau entlassen wurde, so möchte dich Jesus auch heute Morgen entlassen, in eine neue Woche schicken mit dem Glauben, dass er bei dir ist, dass das Licht bei dir ist, dass es in deinem Leben scheint und dass auch du Salz und Licht für andere werden darfst. Es gibt ja heutzutage eine Tendenz oder einen neuen Spruch, wo man dann sagt, es gibt diese sogenannten Influencer. Ich weiß nicht, wer unter euch ein Influencer ist oder wer sich eher für einen Follower hält. Lena hat gleich so gemacht, ich bin Influencer. Ich habe deinen Arm gesehen. Ich weiß nicht, aber es ist heutzutage so, dass man ja von Influencer und von Follower spricht. Und gerade in den sozialen Medien diese Tendenz noch größer ist, dass es eben Leute gibt, die ihre Meinung kundtun, die für Stilrichtungen da sind, die auch im kreativen oder im musikalischen oder im sportlichen Bereich den Ton angeben und durch das, was sie halt publizieren, andere beeinflussen und damit die allgemeine Meinung sozusagen und auch Tendenzen beeinflussen. Es gibt einen, der hat über 260 Millionen Followers. Wahnsinn, nicht wahr? Okay. Es gibt andere, die haben ungefähr 150 Millionen oder 120 Millionen. Das ist so die Top, die Spitzenliste. Und derjenige, der 260 Millionen Followers hat, ist kein anderer wie Cristiano Ronaldo. Portugals Top-Fußballspieler, Weltfußballer und derjenige, der auf allen sozialen Netzwerken zusammengenommen über 260 Millionen Followers hat. Es ist Wahnsinn. Natürlich geht es nicht darum, dass wir Followers haben, sondern es geht uns darum, dass wir dem nachfolgen, der unser Vorbild ist, nämlich Jesus Christus. Und Jesus nachzufolgen bedeutet eben, dass wir in seine Fußstapfen treten, dass wir ihn uns zum Vorbild nehmen und dass wir aber auch wissen, dass wir zu einer Bewegung dazugehören, die etwas verändern kann. So wie Jesus die Situation dieser Frau verändert hat, so können auch wir in unserem Umfeld, in unserem Bereich dazu beitragen, dass wir etwas verändern. Denn auch wir sind Nachfolger, genauso wie wir auch zu Influencers werden können. Vielleicht hat euch das schon mal jemand gesagt, für mich bist du ein Ansporn. Wenn wir das hören, wenn uns jemand sagt, wow, du bist ein Vorbild für mich, wow, du bist ein Ansporn für mich, wow, wenn ich in deiner Gegenwart bin, dann spüre ich irgendwie einen Impuls, den ich nicht beschreiben kann, dann ist das gut. Und ich glaube, dass wir als Christen etwas zu geben haben, Amen, dass wir Menschen beeinflussen sollen, dass sie über ihr Leben, über ihre Situation nachdenken und den Impuls bekommen, etwas anders zu machen. So wie meine Frau von der Beatrice erzählt hat, die eben in ihrer Situation alleine war, aber durch die Dynamik, die wir in der Gruppe entwickelt haben, gespürt hat, dass sich andere um sie kümmern, dass andere für sie da sind, dass andere ihnen die Liebe geben, die sie zu Hause nicht bekommt und nicht nur die Liebe, sondern auch die Wertschätzung, die so ein Kind braucht, um eben auch vernünftig und normal aufwachsen zu können. Und wenn uns das jemand sagt, wow, du bist ein Ansporn für mich, dann glaube ich, dass das nicht nur ein Lob ist für uns, sondern auch für denjenigen, der in uns wohnt, nämlich Jesus Christus. Denn um ihn geht es ja. Es geht nicht um uns, auch nicht um Katharina und Carsten, die ihre Mission in Portugal erfüllen, sondern es geht darum, dass Jesus mit seinem Licht in die Dunkelheit hineinscheint. Und wenn wir jetzt in dieses neue Viertel hineingehen, große Stadt, Lissabon, 3 Millionen Einwohner, Marvila, ein Viertel in der Nähe des Hafens, wo sehr viele Einwanderer, sehr viele ehemalige Hafenarbeiter, sehr viele Einwanderer aus Afrika und aus Asien leben, dann weiß man, das Licht muss in dieses Viertel hineinscheinen. Das Licht muss diese Menschen erreichen, aber es kann diese Menschen nur durch uns erreichen. Wenn wir von dem Salz und dem Licht sprechen, das in der Bibel oft erwähnt wird, dann sprechen wir von etwas, das Kraft hat. Jesus hat ja gesagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Genauso wie er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, Jesus hat nicht nur etwas festgestellt, sondern hat etwas festgemacht. Das, was ich bin, das könnt auch ihr sein für die Menschen, die um euch herum leben, für euer Umfeld, in das Gott uns und euch gesetzt hat. Wenn dann dort steht, ihr seid das Salz der Licht, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt, dann bedeutet das, dass Jesus uns so sieht, wie wir sind und was wir sind. Du brauchst dich nicht groß verdrehen, um Salz und Licht zu sein. Du musst einfach bei Jesus bleiben. Dann scheinst du automatisch als ein Licht in die Dunkelheit hinein. Dann veränderst du automatisch dein Umfeld durch das, was du bist. Denn unsere Existenz, unsere Identität, das, was wir sind, hängt nicht von uns ab, sondern von dem, der in uns ist und uns durch seine Werte und sein Leben leitet. Wir sind etwas Besonderes und die Welt braucht besondere Leute. Lissabon braucht besondere Leute. Schwerin braucht besondere Leute. Und du weißt ganz genau, was dein Umfeld braucht. Und am meisten braucht es dich. Salz ist wichtig, um zu würzen. Salz ist aber auch wichtig, um zu konservieren. Das Salz ist wichtig für das Essen. Genauso sind auch wir Christen wichtig für die Menschen, die um uns herum existieren. Das ist ein sehr globales, komplexes Bild, aber es hat etwas mit dem zu tun, was wir sind, nämlich Jesu Nachfolger. Und Jesu Nachfolger brauchen sie nicht anstrengen, um zu scheinen, oder brauchen sie nicht anstrengen, um etwas zu bewirken, sondern durch ihr Leben, das sie in sich tragen, haben sie schon eine Bedeutung und beeinflussen andere um sich herum und machen den Unterschied aus. Das ist einfach so. Wir haben ein befreundetes Ehepaar, das vor ungefähr 4 Jahren nach Lissabon gekommen ist. Ein Ehepaar, das aber nicht aus Europa ist, sondern aus Nepal kommt. Und wir wissen ja, dass gerade in der Kultur in Indien, Nepal, in Bangladesch sehr viele Klassenunterschiede da sind. Und die beiden waren aus unterschiedlichen Kasten, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und haben sich aber einander verliebt und wollten heiraten. Die waren noch keine Christen, haben es aber ehrlich gemeint und haben dann auch standesamtlich dort in ihrem Land geheiratet. Aber da die beiden Familien das nicht gut hießen, die einen, die aus einer höheren Kaste waren, die anderen, die aus einer niedrigeren Kaste waren, mussten sie ihr Land verlassen, weil ihre Eltern sie verstoßen hatten. Du kannst doch nicht mit einer Frau aus einer niedrigeren Kaste verheiratet sein. Nein, und wir sind es doch nicht wert, dass wir mit einem aus einer höheren Kaste zusammen sind. So mussten sie das Land ganz, ganz plötzlich verlassen und sind nach England gekommen. In London haben sie erstmal Zuflucht gefunden bei einer Familie aus Nepal. Und diese Familie hat sie aufgenommen. Sie waren Christen und durch ihr Zeugnis, durch die Liebe, die sie dort bekommen haben und die Annahme, haben sie verstanden, dass ihr Wert nicht von den äußeren Umständen abhängt, aus was für einer Kaste oder einer gesellschaftlichen Schicht sie sind, sondern dass wir vor Gott alle gleich sind. Und sie haben sich bei der Familie, die sie dort aufgenommen hat, bekehrt und sind dort zum Glauben an Jesus Christus gekommen, weil sie gemerkt haben, vor Gott sind wir alle gleich. Jesus liebt uns so, wie wir sind. Nach einiger Zeit sind sie dann nach Lissabon gekommen und haben dann dort auch ihr Visum bekommen, sind dann in das Land integriert worden und haben aber auch eine Gemeinde gesucht. Und wir haben ungefähr zur gleichen Zeit in Lissabon angefangen, sogenannte Cross-Culture-Gospel-Meetings zu machen. Wir haben verschiedene Leute aus verschiedenen Nationen in unsere Räume eingeladen und haben mit so 10, 12, 15 verschiedenen Nationen gefeiert. Mit Brasilianern, mit Afrikanern, mit Asiaten, mit Amerikanern, mit Europäern aus Deutschland, aus England, aus anderen Ländern. Und haben nicht nur zusammen gefeiert, indem wir gegessen und getrunken haben und jeder hat was mitgebracht, sondern wir haben auch Gott gefeiert. Einen guten Lobpreis auf Englisch gehabt, ein kurzes Zeugnis, ein kurzes Wort, das die Herzen getroffen hat. Und so hat sich aus diesen Cross-Culture-Gospel-Meetings nach 3-4 Treffen eine nepalesische Gruppe und eine pakistanesische Gruppe herauskristallisiert. Am Anfang haben sich die aus Pakistan und die aus Nepal zusammengetroffen, aber dann wurde das immer mehr und immer größer. Und da die Länder eben doch unterschiedlich sind und die Sprache unterschiedlich ist, haben sie sich dann nach einer Zeit getrennt, aber im Guten. Und die Pakistanesen sind jetzt in einem anderen Viertel und die Nepalesen versammeln sich weiter in unseren Räumlichkeiten. Das, was ich auch in dem Film erwähnt hatte. Sie sind jetzt ungefähr schon 60 bis 80, die sich treffen. Dieses Ehepaar gehört jetzt mit zum Leitungskreis dazu. Und das Schönste war, dass sie, obwohl sie ja schon standesamtlich verheiratet waren, noch eine kirchliche Trauung haben wollten. Und so konnten wir vor ungefähr 2 Jahren sie dann nochmal kirchlich trauen. Und sie haben ihren Bund nochmal richtig vor Gott festgemacht. Und es ist schön zu sehen, wie Menschen aus verschiedenen Ländern und Nationen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, dort dann ein Zuhause gefunden haben, weil sie sich angenommen fühlen, weil sie willkommen geheißen werden, weil sie nicht ausgestoßen werden und merken, dass da Menschen sind, die sie so akzeptieren, wie sie sind. Und diese Gruppe von Nepalesen ist wirklich integriert. Sie haben alle die meisten Arbeit, sind auch gesellschaftlich sehr viel unterwegs, indem sie ihren eigenen Leuten helfen, weil es eben auch so ist, dass teilweise diese Einwanderer aus diesen Ländern, wenn sie in bestimmte Richtungen gehen, auch ausgenutzt werden können oder auch gerade auf dem Land eben unter sehr widrigen Bedingungen leben müssen, um ihr Geld zu verdienen. Und so sind die Nepalesen zu unseren Freunden geworden, so wie die Pakistanesen zu unseren Freunden geworden sind und die Portugiesen sowieso. Und wir helfen mit, dass das Salz und das Licht in die Dunkelheit hineinscheinen kann. Und Gott tut wirklich Wunder. Manche von ihnen kommen eben in Portugal an und wissen nicht, wo sie bleiben sollen, haben in ihrer Heimat keine Perspektive mehr, weil sie eben aufgrund verschiedener politischer oder religiöser Situationen verfolgt wurden. Und man erlebt oft, wie Gott Türen öffnet, sie dann doch ein Visum bekommen, eine Arbeit bekommen und auch eine Bleibe bekommen und in dem Land, in dem sie jetzt leben, eben eine Heimat gefunden haben. Und ich glaube, dass Gott uns da auch gebrauchen will, dass wir Salz und Licht sind, dass wir aber auch wiederum nicht unsere Kraft verlieren. Und vielleicht sind wir deswegen heute Morgen auch hier, dass wir ein bisschen wieder auch unser Salz aufpolieren, dass wir wiederum auch ein bisschen unser Licht aufpolieren, dass wir wiederum auch neue Kraft bekommen. Und wenn sich vielleicht das ein oder andere ein bisschen ausgeblendet hat oder ein bisschen verdünnt worden ist, so dürfen wir doch in Jesu Gegenwart hineintreten, um da auch wieder neu aktiv Kraft zu bekommen. Salz ist wichtig, auch um zu konservieren, wie ich schon gesagt hatte. Salz hat eine Kraft und nicht nur um das Eis oder den Schnee im Winter aufzulösen, sondern Salz ist auch wirklich dazu da, um den Unterschied auszumachen. Vielleicht denken wir ja, aber was kann ich weitergeben? Es ist so, dass wir oft gar nicht wissen, wie wichtig wir sind für die Menschen um uns herum. Wie wichtig unser Verhalten ist. Wie wichtig es ist, dass wir Position beziehen. Und ich habe es einmal erlebt vor vielen Jahren, als ich auf der Arbeit war, dass mich ein Kollege gefragt hat, ja, kannst du mir nicht mal helfen? Ich habe hier eine Situation, ich möchte gerne einen LKW-Führerschein machen und komme nicht weiter. Ich sage, ja, wie soll ich dir denn helfen? Ja, weißt du, ich müsste eigentlich einen Sehtest machen, brauche aber eine Brille und du kannst auch noch ganz gut gucken, kannst du das nicht für mich machen? Du, weißt du, wir sind wirklich gute Kollegen und ich freue mich, dass ich mich so gut mit dir verstehe und dass du so viel Vertrauen in mich hast, aber das ist eine Sache, da kann ich nicht mitziehen.
Ja, warum nicht? Du bist doch mein Freund und du bist doch Christ und du weißt doch, aufgrund deines Glaubens musst du doch jedem helfen. Ich sage, ja, helfen ist gut und helfen gehört auch zu einem meiner Prinzipien, aber es muss auch alles auf rechten Wegen geschehen. Ja, aber das merkt doch keiner. Doch, doch, da gibt es einen, der merkt das. Das ist unser Gott. Und Gott kann nicht auf krummen Wegen gerade Dinge anrichten, sondern wenn es so sein soll, dann wirst du auch deine Untersuchung machen können, es wird alles gut gehen. Und ich musste zu meiner Überzeugung stehen, aber gerade weil ich zu meiner Überzeugung gestanden habe, habe ich meinen Freund nicht verloren. Sondern im Gegenteil, es hat sich dann doch alles zum Guten gewendet und es hat dann doch auf eine ganz andere Art und Weise funktioniert. Und so ist es wichtig, dass wir auch an unseren Prinzipien festhalten, ohne dass sich die Leute vielleicht gleich pikiert fühlen, aber eben da Salz und Licht sind, wo wir eben auch unser Licht scheinen lassen sollen. Deshalb ist es oft macht es viel mehr den Unterschied aus, als wir eigentlich denken, wenn wir mit den Menschen um uns herum sind. Es gibt einen Spruch in 1. Korinther 1, die Verse 27 bis 31, die für mich sehr wichtig sind, weil es nicht darauf ankommt, dass wir alles perfekt machen und gerade in der Mission auch perfekt sind, sondern dass wir auf den vertrauen, der uns berufen hat und auch auf das, was er in uns hineingelegt hat. In 1. Korinther 1 ab dem Vers 27 heißt es, Gott hat sich vielmehr in der Welt die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen oder zu überführen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten, denn er wollte die zunichte machen, die in der Welt etwas sind oder meinen, etwas zu sein. Niemand soll sich vor Gott rühmen können als in Christus allein. Ich mag dieses Wort, weil ich glaube, dass wir alle an unsere Grenzen kommen. Gott will ja hiermit nicht sagen, dass wir alle machtlos sind. Gott will ja hier damit auch nicht sagen, dass wir gering oder verachtet sind, dass wir sozusagen nichts wert sind, darum geht es nicht. Sondern Gott spricht hier eigentlich von einfachen Menschen, die aber nur ihren Glauben ausleben und durch ihren Glauben, durch ihr Vertrauen an Gott, diejenigen überführen, die diese gleiche Kraft nicht haben. Und wenn es dann am Ende hier heißt, niemand soll sich vor Gott rühmen, außer in Christus allein, dann geht es ja auch darum, dass dieses Vertrauen sichtbar wird. Dieser Glaube an Jesus Christus. Dass dieses Salz und das Licht wirksam wird. Denn Salz und Licht sind elementare Kräfte. Das Salz gegen die Zerstörung und das Licht gegen die Dunkelheit. Und wenn wir Jesus eben vertrauen, dann ist es vielleicht nicht unbedingt so, dass wir zu den Top-Leuten in der Gesellschaft gehören, dass wir vielleicht rein gesellschaftlich in den Positionen sind, wo wir so viel Einfluss haben, dass wir alles verändern können oder dass wir so viel Kapital haben, in Anführungsstrichen, dass wir uns alles kaufen können oder sogar Menschen kaufen können. Aber wir haben ein Kapital bei Gott. Wir sind etwas in Gottes Augen. Wir sind sehr viel wert. Und auch wir als Missionare können natürlich nicht die ganze Welt verändern. Aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir unseren Einflussbereich, unser Viertel, dort, wo Gott uns hingesetzt hat, mit dem Evangelium durchdringen wollen. Dass wir da Einfluss nehmen wollen, wo Gott uns hingesetzt hat. Und durch den Verein Skoliasch, den wir vor 4 Jahren gegründet haben, haben wir eben nicht nur als Kirche, sondern auch als gemeinnützige Organisation die Möglichkeit, in verschiedenen Gremien mitzuarbeiten. Wir, wie ihr das gehört habt, arbeiten ja zum Beispiel auch in einem Gremium mit, das sich sehr viel mit der mit interkulturellen Diensten und verschiedenen Nationen beschäftigt. Und so haben wir vor 2 Jahren angefangen, dort dann damit dabei zu sein. Und es kam einmal das Gespräch dann auf, ja, wie siehst du denn das? Wie sieht das in Portugal aus, was die Integration angeht? Und fühlst du dich diskriminiert? Haben sie mich gefragt, da ich ja nun auch ein Ausländer bin in Portugal und mich genauso auch anmelden musste, mich genauso auch integrieren musste. Und ich habe gesagt, ich persönlich kann das nicht sagen, weil ich eben auch durch meine Familienbeziehung das nie erlebt habe. Aber ich weiß, dass man manches Mal komisch angeguckt wird und es doch Leute gibt, die misstrauisch sind und gewisse Dinge hinterfragen. Und natürlich ist es so, dass da eine Barriere da ist, dass eben auch Misstrauen und Diskriminierung herrscht gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Menschen, die aus anderen Ländern kommen, dass die Einwanderer aus Afrika immer noch diskriminiert werden, ihren Vierteln leben müssen, dass Zigeuner immer noch diskriminiert werden würden und dass sie eben auch noch in ihren Vierteln leben müssen. Wir sind aber nicht da, um ins gleiche Horn zu blasen, sondern um zu zeigen, dass Christus einen Unterschied ausmacht. Und wir sitzen oft dann mit Leuten zusammen und in einem dieser Gremien, dann saß ich mal mit einem Mitarbeiter eines anderen Vereins zusammen, der fragte mich dann, ja, wie es mir geht. Ich sage, mir geht's gut dabei, weil ich mich gut fühle. Und in diesem Gespräch über die Diskriminierung und auch teilweise über die Korruption im Land kamen wir dann mit mal auf eine persönliche Schiene, weil wir einen Todesfall in unserer Familie erlebt haben, er jahrelang seine kranke Mutter betreut hat und mit mal anfing, sein Herz sozusagen auszuschütten. Und in dem Bereich konnten wir wieder Einfluss nehmen. Und ich glaube, dass wir heute Morgen hier sind, auch um uns wieder neu bewusst zu machen, was wir aus Jesu Augen sind, dass Gott uns berufen hat, das zu sein, was wir sind. Und dieses Wort, Gott hat erwählt, kommt ja 3-mal in diesem Text vor. Es unterstreicht sozusagen das, was wir sind, dass wir von ihm erwählt worden sind. Aber nicht nur, dass wir von ihm erwählt worden sind, sondern dass wir auch ihm gehören. Und das ist sehr wichtig, gerade wenn man missionarisch unterwegs ist, dass man weiß, dass Gott einen erwählt hat, aber nicht nur, dass man von ihm ausgesucht worden ist, sondern dass man auch zu ihm gehört. Dass man weiß, an wen man sich wenden kann. Und ich hoffe, dass du weißt, an wen du dich in deinen Situationen wenden kannst, nämlich an Jesus Christus. Und dass wir durch ihn in diese Situation hineingekommen sind. So möchte ich uns an dem heutigen Morgen Mut machen, dich in deiner Situation ermutigen, einfach weiterhin dran zu bleiben und auch daran zu glauben, dass Jesus etwas Gutes mit dir vorhat. So wie Eltern ihre Kinder beeinflussen, so wie Lehrer Schüler beeinflussen, so wie Menschen, die in der Gesellschaft mit anderen Gruppen zu tun haben, andere beeinflussen, so dürfen auch wir Influencer sein. Und so wie ich am Anfang gesagt hatte, ich habe euch ein Stück Kork mitgebracht. Das ist eines der Produkte, das in Portugal am meisten geerntet wird. Es ist nicht eines der Produkte, das am schnellsten wächst, aber Portugal ist eines der größten Korkproduzenten in Europa. Neben Griechenland wird sehr viel Kork produziert und man kennt das normalerweise als Rohmasse für Korken, für Bodenbelege oder Isoliermaterial. Aber wenn ihr dann da hinten mal an diesen kleinen Tisch geht, dann seht ihr, dass es noch ganz andere Sachen gibt, die man aus Kork machen kann. Heutzutage stellen sie schon Handtaschen, Regenschirme, Turnschuhe, Mützen, Schuhe, Slippers und alles Mögliche aus Kork her. Also es gibt eigentlich nichts mehr, was man aus dieser Rohmasse machen kann. Und es gibt auch nichts, was Gott durch dich machen kann. Nur was wir brauchen, ist es Geduld und Zeit. dass wir uns aber bewusst machen, dass er uns erwählt hat und dass wir zu ihm gehören, denn Kork braucht auch Zeit. Wenn man jetzt über die Felder fährt, dann sieht man ja, dass an vielen Orten vieles ausgesät wurde, aber mit dem Kork ist es nicht so, dass man das jedes Jahr wieder neu ernten kann, sondern die eigentliche Rinde, das, was ich hier in der Hand habe, braucht wiederum, nachdem sie geschält worden ist, 7 Jahre, um sich zu entwickeln, die nötige Dicke und die nötige Resistenz zu erzeugen, um dann wiederum abgeschält zu werden. Vielleicht denkt man, wow, 7 Jahre, wie viele Bäume muss es denn dann geben? Und das ist wirklich so, wer durch das Hinterland von Portugal durchfährt, der sieht überall Tausende und Abertausende von Korkeichen. Und nicht jede kann jedes Jahr geschält werden. Und wenn man dann durchs Land fährt, dann sieht man auf den Korkeichen verschiedene Markierungen. 1, 2, 3, 4. Das bedeutet dann immer das Jahr, in dem die Eiche geschält worden ist. 1 steht für 2011, 2 steht für 2012, 3 steht für 2013. Und die Besitzer wissen dann, diese Eiche darf erst wieder in 2018 oder vielleicht sogar erst in 2019, wenn sie 2011 geschält wurde, abgeerntet werden. Aber es gibt eben viele davon und jede Eiche hat ihren Wert. Und so sind wir auch viele. Manchmal denken wir vielleicht, wir sind ja nur allein in unserer Situation und stehen hier und da unseren Mann oder unsere Frau. Aber Gott hat uns gemeinsam berufen. Und wenn wir zusammenstehen, unseren Glauben entwickeln und uns von Gott entwickeln lassen, dann bringen wir vielleicht nur alle 7 Jahre Frucht. Aber dieses 7. Jahr ist so wichtig, weil es ein Erntejahr ist. Und ich weiß nicht, wie lange du schon säst oder wie lange du auf Frucht wartest oder wie lange du vielleicht für etwas in Jesu Namen betest. Gib nicht auf. Gott hat uns das Prinzip der Saat und der Ernte gegeben. Und der Same muss eben erstmal ausgestreut werden. Der Same muss auch behandelt werden. Der Same muss gepflegt werden, damit er dann wiederum Frucht bringen kann. Die Korkeichen müssen genauso auch während der 7 Jahre beschnitten werden, müssen behandelt werden, die Wurzeln müssen gesäubert werden, damit auch weiterhin Frucht entstehen kann. Und so gib nicht auf. Aber glaube wirklich daran, dass du von Gott dazu berufen bist und gesetzt bist, um Salz und Licht zu sein. Um das zu sein, was er in dich hineingelegt hat, in deinem Bereich. Und wenn es auch vielleicht Zeit kostet, und das ist das, was wir meinen, oft am wenigsten zu haben, so gib doch Gott einfach die Zeit und lass ihn an dir wirken. Wir sind jetzt schon 22 Jahre in Portugal unterwegs und wir glauben, und das sage ich von Herzen, dass das Beste uns immer noch bevorsteht. Dass wir immer noch was zu erleben haben mit unserem Gott. Und dass das, was wir vor 4 Jahren in Lissabon angefangen haben, jetzt erst am Beginn ist, weil wir viel gebaut, viel umgeräumt, viel investiert haben und vielleicht die nächsten Jahre anfangen dürfen zu ernten. Einen Teil habt ihr daran und wir danken euch dafür und möchten euch heute Morgen einfach Mut machen, jedem Einzelnen, an das zu glauben, was Jesus in uns hineingelegt hat, dass wir Salz und Licht sind, dass wir glauben dürfen, auch wenn es nicht gleich kommt, dass er einen Plan hat und dass, wenn du vielleicht mal Korken siehst, dann doch daran denkst, dass das 7 Jahre braucht, bis so etwas entsteht und die Dicke hat, damit man das dann daraus machen kann. Und vielleicht will Gott ja noch Dinge in deinem Leben verändern, damit du noch resistenter, noch fester, noch stabiler wirst. Aber gib nicht auf, denn er ist immer noch an dir dran. Amen. Amen. Jürgen.
Vielen, vielen